Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Predigt, zur Pfingstpredigt 2022. In der Moderation ist das schon angeklungen, dass die Feste des Alten Testamentes und die Feste des jüdischen Volkes bis heute auch für die Christen eine tiefe Bedeutung haben. Madeleine hat gesagt, dass das Passafest entscheidend war, das Denken an die Erlösung aus der Knechtschaft in Ägypten und dann auch 50 Tage später bei den Juden, wo sich viele tausend Festgäste und Pilger in Jerusalem versammelt haben, das sogenannte Wochenfest. Das war das jüdische Erntedankfest. Da wurden die Erstlingsfrüchte feierlich im Tempel Gott geweiht. Und als am Passafest viele tausend Lämmer im Tempel geopfert wurden und das Blut der Lämmer geflossen ist, war draußen vor der Stadt in Jerusalem, vor den Stadttoren Jerusalem, auf dem Abfallhügel Golgatha, das eine Lamm Gottes die Erlösung und die Rettung von der Sünde vollbracht. Welche tiefe Bedeutung! Und 50 Tage später beim Wochenfest, beim Shavuot, das Erntedankfest, da schickt Gott ganz bewusst an diesem Tag, ohne dass die Jünger das wussten, sie haben ja gewartet, den Heiligen Geist. Und sie empfangen die Kraft des Heiligen Geistes und Petrus erpredigt und die Frucht der Predigt waren viele Menschen, die zum Glauben an Jesus kamen, die umgekehrt sind zu Jesus. Die Erstlingsfrucht am Shavuot-Fest. So hat jedes Fest im jüdischen Festkalender eine große Bedeutung für uns als Christen. Pfingsten 2022. Unsere jungen Leute sind, ich weiß gar nicht, Volker, wie viel da bei Forum Wildernis bei der Pfingstkonferenz sind, aber sie sind zusammen, gestern und heute und morgen. Und das Thema der Pfingstjugendkonferenz heißt The Unknown God, der unbekannte Gott. Das ist das Thema der Predigt heute. Ich kann natürlich die Pfingstkonferenz nicht in eine Predigt von einer halben Stunde packen, das ist unmöglich. Man könnte viel dazu sagen und auch ein Seminar anbieten zum Thema Gott, der Heilige Geist. Das ist durchaus möglich, wenn der Bedarf besteht. Und ich denke, es ist wichtig, denn viele Christen, für sie ist der Heilige Geist der unbekannte Gott. Es sind Seminare dort und sie werden viel erfahren, aber sie werden auch nicht nur Wissen haben, unsere jungen Leute, sondern es wird da auch zur Hingabe aufgerufen. Das ist immer wichtig, dass aus dem Wissen die Tat folgt. Gut ist, wenn wir hören, selig sind wir, wenn wir es tun. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott, Mr. X, ich habe das mal so salopp genannt, ich weiß nicht, wer von euch aus der Vergangenheit noch das Gesellschaftsspiel Mr. X kennt. Ja, da hinten kommen wilde Handbewegungen, also mir ist es auch bekannt. Wir haben das in allen Variationen gespielt und das war total spannend. Und wir haben es auch hier, ich denke mal, Bible Trophy, das ist auch schon lange her, da ging es also auch in irgendeiner Weise, ich weiß auch bei jungen Leuten mal, in Echtzeit um den Mr. X, der dann im Umkreis von Isum verfolgt wurde. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7 aus der neuen Genfer Übersetzung. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist, also steht nicht in der Bibel. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Oder eine andere Übersetzung sagt, dass es überhaupt einen Heiligen Geist gibt. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie, die, die seinem Aufruf folgten. Und er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab, und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Ich habe uns heute 3 Gedanken mitgebracht. Das Problem, das ich als Prediger habe, ist, ich weiß so viel, auch zur Gottheit des Heiligen Geistes. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif viel länger darüber sprechen, aber ich muss mich wirklich beschränken, obwohl mein Herz so voll ist. Deswegen 3 Gedanken. Der erste Gedanke zu unserem Predigtext. Paulus findet etwas Gutes bei den Johannesjüngern. Was ist das? Sie werden Jünger genannt, Nachfolger, Schüler. Und das bedeutet, sie waren für Paulus als solche zu erkennen. Sonst würde das Wort Gottes hier nicht sagen, dass es Jünger waren. Hatten sie vielleicht T-Shirts mit einem coolen Aufdruck auf? Wir sind Jünger, praise the Lord, John the Baptist. Nein, das hatten sie natürlich nicht. Diese Einschätzung ergab sich für Paulus erst, als er mit ihnen ins Gespräch kam. Sie fielen dem Apostel auf durch ihre Gemeinschaft. Es waren 12, die waren zusammen. Wir erfahren nicht, wie es zu diesem Kontakt kam. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, sie erregten seine Aufmerksamkeit. Ich hätte gerne gewusst, wie das passiert ist. Aber sind manche Dinge, die der Apostel Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, die sagt er nicht. In einer anderen Bibelübersetzung, in der Lutherbibel, heißt es, Paulus fand sie in Ephesus. Es kann sein, dass damit ein Vorfinden im Sinne von Antreffen gemeint ist. Oder ein Finden im Sinne von Entdecken, Herausfinden. Wir wissen von Paulus, dass er ja in den Städten, wo er gewirkt hat, nicht ziellos umherging. Er suchte zuerst die Treffpunkte der Juden auf, die Synagogen oder die Gebetsorte an einem Gewässer, so wie in Philippi, wo die Lydia zuhörte und sich dann bekehrte und ihr ganzes Haus auch. Oder öffentliche Plätze wie den Areopag, den Diskussionsort über Gott und die Welt in Athen. Also Paulus ging nicht unbedingt ziellos umher, aber wir wissen nicht, ob er das hier genauso gemacht hat. Wie auch immer, Paulus kam immer auf den Punkt, so auch hier. Die Worte von Paulus, als ihr gläubig geworden seid, zeigt, dass er einen Glaubensbeginn bei ihnen feststellt, also was Positives. Er hat gesehen, dass es Jünger waren. Zweitens, er hat einen Glaubensbeginn festgestellt, als ihr gläubig wurdet. Also da war schon was vorhanden, da keimte schon was. Vielleicht waren die 12 durch den Evangelisten Apollos zum Glauben gekommen, der zwar von Jesus predigte, aber nur von der Johannestaufe wusste. Erst nachdem Priska und Aquila ihn genauer über Jesus lehrten, wurde dieser Mangel in seiner Lehre beseitigt. Und wir sehen, dass ein Apollos sich hat sagen lassen, dieser beredte, gebildete Mann. Ich hätte ihn gerne gehört, vielleicht werde ich ihn im Himmel mal hören. Würde ich sagen, Apollos, sag mal, was hast du denn den Korinthern gesagt? Wie hast du denn die Juden mit Macht überwunden und widerlegt? Mächtig in der Schrift? Und vielleicht wird das mir erklären. Oder er wird sagen, komm, das war in der Vergangenheit, lass uns mal den Herrn loben. Wie auch immer, Apollos, er ließ sich sagen. Er war so demütig, dass er bereit war, eine Lehre anzunehmen, als Priska und Aquila ihn zu sich nahmen. Und Achtung, als sie ihn predigen hörten, haben sie nicht gesagt, darf ich mal eine Ergänzung bringen, so wie ich vorhin bei der Bekanntmachung, es war nicht peinlich, oder? Nö, war nicht peinlich. Wir sind ja offen dafür, war eine ganze Latte und es ist ja wichtig, dass wir uns ergänzen können. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich hier jemanden bevormunden möchte. Das möchte ich auf keinen Fall. So, und das war etwas, was wir uns auch merken können. Sie nahmen ihn zu sich. Sie haben nicht öffentlich gesagt, Apollos, ich hätte mal eine Ergänzung. Pass mal auf, du hast eine Lücke in deiner Theologie. Sie haben ihn zu sich genommen. Und unter sechs Augen haben die gelehrt, haben die gesagt, hör mal, dir fehlt noch was. Jesus ist schon da, der Heilige Geist, er ist schon da. Wow, habe ich nicht gewusst. Wo steht denn das im Alten Testament? Und haben sie das Alte Testament, sage ich mal, aufgeschlagen und haben, und Apollos ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Der war wirklich dann begeistert. Wie auch immer, die Johannesjünger blieben zusammen, trotz ihres lückenhaften Glaubens. Der zweite Gedanke, Paulus stellt einen Mangel bei den Johannesjüngern fest. Es gibt leider auch heute einen erschreckenden Mangel bei den Jüngern und Jüngerinnen Jesu. Immer mehr wissen immer weniger aus der Bibel. Deine Initiative, Marco, finde ich genial. Einladen, die Bibel zu lesen. Das ist total gut. Wissen, was geschrieben steht. Auswendig lernen. Egal in was für einer Übersetzung. Manchmal weiß ich, es sind Sachen geschrieben, aber ich weiß, okay, das ist in meiner Bibel oben links. Aber wir wissen, was geschrieben steht. Und wir entdecken immer wieder Neues. Ja, dass wir nicht denken, ah ja, okay, David und Goliath, oh, wie langweilig. Das sind immer wieder Dinge in der Bibel, die wir neu entdecken. Wie Madeleine gesagt hat, habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Das mit dem unbekannten Gott. Die kannten den Geist Gottes gar nicht, die Zwölf. Hallo? Es war einige Jahre her, seit dem Pfingstereignis. Und Paulus, er stellt diesen Mangel fest. Er entdeckt trotz aller Anerkennung des Guten einen Mangel. Worin besteht das? Es war eine Verengung. Sie waren als Johannesjünger verengt in ihrer Erkenntnis, denn ihre Erkenntnis fußte einseitig auf der Predigt von Johannes. Den verehrten sie, bei dem blieben sie. Es war ja schon lange Jahre her, dass sie ihn gehört haben. Er ist ja durch Herodes zu Tode gekommen. Er ist ja durch Betreiben von zwei Frauen, von der Tochter der Herodias, ist er geköpft worden. Es ist schon viele Jahre her gewesen. Und trotzdem blieben sie bei ihm, weil sie ihm seine furchtlose Art und den Inhalt seiner Predigt verinnerlicht hatten. Lesen wir aber nicht von Johannes dem Täufer, dass er wegen seiner unerschrockenen Predigt im Gefängnis landete? Ja, und dort plagten ihn Zweifel, ob Jesus der verheißene Messias war. Und er hatte Gefängnisbesuche von seinen Jüngern und er hat sie zu Jesus geschickt und hat sie fragen lassen, bist du der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Johannes, er war doch überzeugt, er sagt doch, zeig doch am Wasser auf ihn, da ist das Lamm Gottes. Das heißt, dieser Mann hat Zweifel gehabt im Gefängnis, sollen wir auf einen anderen warten? Und drang die Antwort Jesu, der auf seine Zeichen und Wunder als Beweis dafür, dass er der Erwartete war, nicht zu Johannes durch, nicht zu seinen Jüngern durch? Hatten diese Zweifel von Johannes dem Täufer den Glauben seiner Jünger verengt und eng gemacht? Hatten sich die Zweifel übertragen? Wir wissen es nicht. Vor allen Dingen sehen wir es auch bei den 12 Johannesjüngern nicht. Aber ihre Erkenntnis war verengt. Sie fußte einseitig auf der Predigt von Johannes. Und das Zweite war, ihre Gemeinschaft war verengt. Sie blieben unter sich. Das ist ja erstmal positiv, Gemeinschaft zu haben. Aber wenn man nur um sich selber kreist, wenn man nur die gleiche Theologie hat, wenn man nur die gleiche Interpretation hat, wenn man nur die gleichen Gebete spricht, wenn man nur den gleichen Prediger verehrt, dann wird das alles eng. Dann lässt man keinen anderen rein. Und diese blieben unter sich. Wenn sie Kontakt und Austausch mit einer lebendigen Gemeinde von Christen gehabt hätten, die gab es ja unter Umständen sogar schon zu ihrer Zeit in Ephesus, dann wäre der Heilige Geist nicht mehr der unbekannte Gott geblieben. Wisst ihr, man kann in seinem Leben vieles innerlich erfahren haben. Man kann ein Verehrer von gesegneten Predigern und Verkündigern sein und doch verengt sein in seinem Glauben. Stecken bleiben in einem Kreis von Jüngern und Jüngerinnen, die nur eine bestimmte Lehrmeinung kennen. Und die Folge ist, dieser Glaube bleibt verengt und auch zu sehr personenorientiert. Wie können wir das für uns heute ein bisschen griffiger machen? Wie geht es uns an? Ich möchte einmal zwei Stichworte gebrauchen. Einmal das Stichwort Namenschristen, ohne diesen Begriff jetzt negativ zu belegen. Es gibt Menschen, die nennen sich Christen und die sind überzeugt, die sind Christen. Ich habe das immer wieder in meinen Gesprächen erlebt. Sie wissen das von Jesus, sie wissen von der Bibel, sie sind treue Kirchgänger. Sie meinen, sie sind Christen, sind Namenschristen. Und trotzdem sie einiges aus der Bibel wissen, ist es doch lückenhaft. Sie haben einen gewissen Glauben, ja, durchaus. Aber sie haben nie eine persönliche Bekehrung erlebt. Sie haben nie erlebt, dass sie dieses Gebet gesprochen haben, bewusst, dass Jesus ihr Herr und Heiland sein soll und dadurch den Heiligen Geist zu empfangen. Der Heilige Geist ist unter Umständen für diese lieben Mitbürger der unbekannte Gott, weil sie seine Gegenwart bis jetzt nicht erfahren haben. Und das andere, das Stichwort christliche Erziehung, möchte ich auch nicht von euch, dass es negativ verstanden wird. Aber das ist auf der einen Seite ein Segen und zugleich ein Dilemma. Der Segen ist, dass wir hatten Gespräche schon geführt, dass auch die Kinder gläubiger Eltern, die erwachsen geworden sind, gesagt haben, wir sind vor vielem bewahrt worden. Wir sind vor vielem bewahrt worden. Wir haben gewissermaßen schon, ich sag mal, mit der Muttermilch das Evangelium gehört. Wir haben die ganze Breite der christlichen Begleitung in den Gemeinden und Kirchen mitbekommen. Und der Glaube der Kinder wurde von den Eltern übernommen. Es war der Glaube der Eltern und er wurde in der Gemeinde kultiviert. Sie wissen einfach viel. Aber sie können vielleicht, das ist ein Segen, aber es kam vielleicht nie zu einer persönlichen Glaubensentscheidung. Ja, mein Vater glaubt an Jesus. Ja, meine Mutter glaubt auch an Jesus. Und du? Ja, ich auch. Ja, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Das ist eine große Frage. Das sind dann junge Leute, denen dieser entscheidende Schritt fehlt. Wie es mir mal jemand in der Vergangenheit vor kurzem gesagt hatte, Jesus, ihm wurde bewusst aus dem vielen Wissen seines Lebens, dass er gesagt hat, ich möchte auch ein Freund von Jesus sein. Und er hat dann sein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Herr Jesus, hier bin ich, ich möchte dein Freund sein. Und da war die Sache sozusagen in trockenen Tüchern. Wie wichtig ist doch eine christliche Erziehung, wie wichtig ist die gute Begleitung von jungen Menschen in allen Altersklassen in der Gemeinde. Aber das Entscheidende ist, dass sie einen persönlichen Glauben haben, dass sie diesen persönlichen Schritt zu Jesus selber tun. Und das nimmt Gott uns nicht ab. Das macht er nicht für uns. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen, dass wir in Liebe darauf hinweisen, auf diese persönliche Beziehung zu Jesus doch da ist. Lasst uns nie aufhören, an diesem entscheidenden Punkt gesund und liebevoll zu sein, auch unseren Kindern gegenüber. Und Johanna und ich, wir haben drei erwachsene Kinder und jedes unserer Kinder ist durch unterschiedliche Art und Weise zum Glauben an den Herrn gekommen. Jedes Kind. Und sie haben es auf ihre Art und Weise erlebt. Ein dritter Gedanke, Paulus hilft den Johannesjüngern zu dem, was ihnen fehlt. Der gute Menschenkenner und scharfe Beobachter Paulus fühlte damals sofort den Mangel an Kraft und auch den Mangel an der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und er ging achtsam und weise mit dieser Erkenntnis um. Er stieß sie nicht vor den Kopf. Was macht er? Er stellt Fragen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Erste Frage. Zweite Frage. Auf was für ein, auf wen seid ihr denn getauft? Fragen stellen. Das ist so wichtig in der Seelsorge, dass wir einen Einblick bekommen in das Herz und auch in den Wissensstand und in den Glaubensstand derjenigen, die wir fragen. Da sind keine verletzenden Worte über ihren bisherigen Glauben. Er zeigte Verständnis. Er erkannte sie als Jünger und Gläubige an. Er ging mit seiner Anerkennung allerdings nicht so weit, dass er sagte, okay, liebe Brüder, ihr glaubt, dann ist ja alles klar, das wird schon. Nein, er merkt, da fehlt das Entscheidende, die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb stellt er diese zielführende Frage. Und diese Frage hilft zu erkennen, was ihrem Glauben fehlt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. So übersetzt es die Lutherbibel. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Sie geben also selber die Antwort. Ihnen wird also nichts übergestülpt. Und das ist entscheidend. Die Antworten zeigen dem Paulus, was ihnen fehlt. Wenn wir nicht von oben herab, nicht als Besserwisser oder als Oberlehrer, in der Liebe den Menschen begegnen, Fragen stellen zu ihrem Glaubensstand, dann kann Gott unseren Dienst segnen. Und Paulus, er knüpft an Bekanntes an. Habt ihr nicht gehört? Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde. Das ist auch so wichtig, nicht nur eine Frage stellen, sondern an Bekanntes anknüpfen. Sie hörten von Johannes, das war nichts Neues. Sie kannten Johannes, sie trauten Johannes, sie waren seine Jünger. Und Paulus knüpft an das an, was Johannes gesagt hat. Ich hörte von Christen, die unter katholischen Menschen in Belgien gearbeitet haben, dass sie in gleicher Weise vorangingen. Wir wissen, dass in der katholischen Kirche die Marienverehrung sehr stark ist. Und was haben diese Christen gemacht bei einem Haus-zu-Haus-Einsatz? Sie haben gefragt, ob sie Fragen stellen dürfen, und dann manchmal wurde die Türe zugemacht, manchmal waren sie offen. Und dann war die Frage, dürfen wir ihnen etwas aus der Bibel vorlesen? Und dann haben sie meistens eine katholische Übersetzung gehabt. Schauen Sie, das ist vom Papst erlaubt. Und wir schlagen jetzt mal Johannes Kapitel 4 auf. Und dort sagt Maria, was Jesus euch sagt, das tut. Aha, guck mal, da knüpfen sie an das Bekannte an. Maria kannten sie, Jesus verehrten sie auch. Aber was sagt hier Maria? Was Jesus euch sagt, das tut. Und viele ließen sich darauf ein. Wollen sie denn wissen, was Jesus gesagt hat? Und dann haben sie die Bibel aufgeschlagen. Und dann konnten sie den Menschen, die offen waren, das Evangelium erklären. An Bekanntes anknüpfen. Und als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Und Paulus ergänzt und vervollständigt das. Er merkt, hier fehlt was, und er ergänzt und er vervollständigt das. Er bezweifelt nicht ihre innere Echtheit und Aufrichtigkeit. Und er rief mit den Worten von Johannes auf, an den zu glauben, Jesus, der nach Johannes kommen würde. Dann erteilt er ihnen bis dahin die fehlende christliche Taufe und er legt ihnen die Hände auf. Also er verkündigt ihnen, es ist kein Hinderungsgrund mehr, als sie zum Glauben an Jesus kamen, sie zu taufen, und er legt ihnen die Hände auf. Und es waren 12 Männer. Ja, und diese 12 erhalten nun den Heiligen Geist und sie machen prophetische Aussagen und sie sprechen in nicht erlernten menschlichen Sprachen. Die Taufe ist das äußere Zeichen, dass sie jetzt voll zu Jesus gehören. Die Taufe zeigt, Jesus ist unser Herr. Wir gehören ihm. Und das Handauflegen im Neuen Testament war mit verschiedenen Dingen verbunden. Hier bei dieser Gelegenheit durch die apostolische Handauflegung wurde der Heilige Geist gegeben. Handauflegung ist das äußere Zeichen für das geistliche Einswerden. Paulus stellt sich nicht über die ehemaligen Johannesjünger, sondern er stellt sich zu ihnen. Ihr Johannesjünger, ich gehöre zu euch. Ihr gehört jetzt zu mir und zusammen gehören wir dem Herrn Jesus. Besondere Vollmachten damals hat Jesus seinen Aposteln und einigen Verkündigern gegeben, nämlich die Vollmacht, Wunder zu tun und den Heiligen Geist durch Handauflegung zu übermitteln. Das können wir, weil wir nicht diese 12 Apostel unter uns haben, weil sie schon lange verstorben sind, nicht kopieren und nicht nachmachen. Diese Vollmacht können wir auch nicht auf uns übertragen. Das wird aber in bestimmten charismatischen Kreisen gelehrt und praktiziert. Da werden die Hände aufgelegt und dann passiert was. Das wollen wir prüfen und das wollen wir genau an der Schrift beurteilen. Ja, die Bibel berichtet das Handauflegen. Wir wollen als christliche Gemeindefamilie eine gesunde biblische Ausgewogenheit auch beim Handauflegen praktizieren. Was war mit den Johannesjüngern? Die Johannesjünger damals steckten im Vorläufigen fest. Es gibt heute keine Johannesjünger mehr. Deswegen kann ich nicht sagen, okay, das ist heute, das war das, das ist heute. Die Johannesjünger gibt es heute nicht mehr. Deswegen war das schon eine einmalige Sache. Die Johannestaufe und der Glaube an den Johannes vermittelte, gehörte zum alten Bund. Johannes war der größte Prophet des alten Bundes. Er kündete das Neue an. Er bereitete Jesus Christus den Weg in die Herzen der Menschen vor. Wer sich damals von Johannes taufen ließ, er bezeugte damit, dass er ernsthaft zu Gott umkehren wollte und auf Jesus Christus wartete. Und nun hörte die 12 Jünger. Das, was ihr erwartet, ist schon passiert. Jesus ist wirklich das Opferlamm Gottes geworden, das stellvertretend für eure und für unsere Sünden starb. Gott hat Jesus wirklich von den Toten auferweckt. Der Heilige Geist ist wirklich bereit seit dem Pfingstfest Schavuot in Jerusalem wirksam. Das Warten, ihr Lieben, hat ein Ende. Seit dem Pfingstfest vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist nicht mehr der unbekannte Gott. Nicht mehr der unbekannte Gott. Wie bekommt heutzutage ein Mensch den Heiligen Geist durch Handauflegung? Was sagt die Bibel? Das wird eigentlich schon an der Frage von Paulus an die 12 Johannesjünger klar. Er fragt sie nämlich, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ein Mensch empfängt den Heiligen Geist, wenn er gläubig wird. Diese Folie mal einblenden. Die nächste Folie bitte. Genau, durch den Glauben. Im Galaterbrief lesen wir zum Beispiel Galater 3, Vers 14. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Punkt. Das ist das Wunderbare. Und im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 sagt die Bibel, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an Jesu Namen glauben. Und diesen letzten Glaubens- und Bekehrungsschritt gingen die 12 Johannesjünger und wurden damit zu Jesusjünger. Die Folge war für sie glasklar. Wir glauben an Jesus, unseren Herrn. Natürlich lassen wir uns jetzt auf seinen Namen taufen. Wir sind damit ein Eigentum Jesu. Es gab nicht so diese riesige Zeitspanne, wie oft aus verschiedenen Gründen heute, der Tag der Bekehrung und der Hinwendung und dann das Warten, bis man würdig ist, bis man meint, dass man würdig sei, die Taufe zu empfangen. Wann ist man denn würdig? Wir sind alle unwürdig. Unsere Würde liegt beim Herrn. Ich möchte zu Jesus gehören und das ist das Zeichen von der Taufe. Ich möchte mit dem Herrn leben. Ich möchte zeigen äußerlich, Jesus ist mein Heiland. Das ist das, was sie erlebt haben. Ja, die eigene Bekehrung und auch die Taufe kann mit besonderen Gefühlen der Freude und des Ergriffenseins verbunden sein. Jawohl, das war bei mir auch. Als ich diesen Schritt zu Jesus getan habe, so war das bei mir. Ich glaube, mein Herz wäre vor Freude zersprungen, weil mich hinterher der Seelsorger fragte, sag ich, Mensch, ich freue mich so. Und er grinste über das ganze Gesicht, er freute sich mit mir. Aber das ist bei jedem anders. Ich habe einen jungen Mann erlebt, der hat sich in meinem Beisein bekehrt und das war eine ganz nüchterne Sache. Es gibt immer wieder Durchströmungen von Kraft, die mit besonderer Freude, mit besonderen Gefühlen verbunden sind. Das lassen wir auch stehen. Aber wenn wir jetzt sagen, aha, diese Erfüllung mit dem Geist habe ich jetzt erlebt, diese Durchströmungen von Kraft und jetzt weiß ich, dass Jesus mein Retter ist. Und wenn diese Gefühle nicht mehr da sind, dann ist man ganz, ganz traurig und fragt sich, bin ich jetzt weit von Gott weg? Deswegen lasst uns an dem bleiben, was geschrieben steht, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben durch den Glauben. Die Jünger damals haben in nicht erlernten Sprachen geredet und die Bibel lehrt uns im 1. Korintherbrief Kapitel 12, dass die Sprachenrede, die von den Menschen, den Christen, nicht erlernt wurde, eine wirkliche, echte menschliche Sprache, sogar mit einem Dialektakzent sein kann, ist eine Gabe des Heiligen Geistes, aber sie ist nicht jedem gegeben. Reden Sie alle in Sprachen? Nein. Sind Sie alle Apostel? Nein. Sind Sie alle gläubig? Oh ja. Haben Sie alle den Heiligen Geist empfangen? Ja. Deswegen, damals war das so, dass dieser Erweis notwendig war, dass die Menschen begriffen haben, Gott spricht nicht nur Hebräisch wie die Juden. Er spricht alle Sprachen. Und durch die Wycliffe-Bibelübersetzer und durch alle Bibelgesellschaften ist die Bibel das Wort Gottes in viele, viele Hunderte und auch Tausende von menschlichen Sprachen überliefert worden. Und die Bibel redet davon, dass diese Sprachenreden, 1. Korinther Kapitel 13, Vers 8 bis 10, einmal aufhören wird. Und es gibt da große Streitigkeiten unter den Bibelgelehrten, wann denn das sein wird. Ich lege mich hier an dieser Stelle nicht fest. Ich höre nur, was die gläubigen Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten gesagt haben, dass sie sich sehnen würden nach manchen Wunderheilungen und nach manchen Sprachenreden. Aber offensichtlich hat der Herr das weggenommen. Das gebe ich einfach mal mit euch heute zu bedenken. Ich fasse zusammen. Nach der Lehre des Neuen Testamentes bekommt ein Mensch mit der Bekehrung zu Jesus Christus den Heiligen Geist und mindestens eine Gnadengabe. Was ist deine Gnadengabe? Und mit der Bekehrung verbunden ist die Taufe. Lass dich fragen, ist der Heilige Geist für dich der unbekannte Gott? Wie geht es dir am Ende dieser über 30 Minuten langen Predigt? War was für dich dabei?